geht wieder los. Die XXL-Montag-Ausgabe heute, das ist sozusagen eine Weltpremiere.
Wir werfen die Angel wieder aus. Transfer-Update, die Show ist zurück. Unser Gourmet-Programm von heute, das große Marktwert. Wen haben die Top-Clubs auf dem Zettel? Bleibt Musiala für immer Bayer? Und was passiert mit diesem Adler?
Ich glaube, der lächelt mich hier an für den ganz großen Fang.
Das alles und noch mehr jetzt in Transfer Update, die Show XXL.
Eine Weltpremiere, hast du gesagt. Drunter machen wir es nicht. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Transfer Update, die Show XXL. 60 Minuten lang alle Neuigkeiten vom Transfermarkt. Das Neue mit altbekanntem Gesicht. Florian Plettenberg, schön, dass du da bist.
Ich freue mich. Ich freue mich auch, dich wieder zu sehen. Ja. Ich bin jetzt genug Karussell gefahren und so jetzt vor 3 Tagen, als ich die letzte Runde auf dem Breakdance gefahren habe, so einen TM-Moment gehabt. Geil, ich freue mich drauf auf diese XXL. Sendung.
Wiesn bleibt aber Thema, nicht die mit den großen Krügen, sondern die mit den weißen Linien, über die wir sprechen wollen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Mann, Transferfenster geht am 1. Januar auf. Ich weiß noch nicht mal, was ich an Weihnachten schenke. Ich weiß nicht, was ich Silvester mache. Kommt da jetzt schon Bewegung rein?
Ja, aber ey, schau dir doch die Sendung an. Wir sind ja den ganzen Tag wieder beisammen. Wir hätten jetzt schon wieder 2 Stunden füllen können. Deswegen, wir haben es auf 45 Minuten gestreckt, verkürzt, verlängert. Ja. XXL-Ausgabe hat es noch nie gegeben. 30 Minuten wolltet ihr nicht mehr, jetzt haben wir gesagt, komm, mach mal 45, auf geht's.
Machen wir und treffen uns hier nach 6 Bundesligaspieltagen mit Frankfurt als Tabellendritter. Hat vielleicht auch nicht jeder so auf dem Zettel gehabt, hat Omar Marmoush großen Anteil daran bislang an dieser starken Frankfurter Saison, am Wochenende auch gegen die Bayern groß aufgespielt. Und zu ihm gibt's durchaus auch die ein oder andere Neuigkeit.
Ja, und einer hat vor allem geschwärmt, Vincent Kompany, nämlich Omar Marmoush hat den Bayern richtig wehgetan am Sonntag bei diesem 3-3. Einen hat er serviert, 2 hat er geschossen.
Ja, wie hören wir ihn jetzt? Kurz, wenn ihr schon anschließt, kommt, hören wir den Bayern-Trainer.
So, wenn du siehst, wie viel Potenzial die haben, Marmoush ist einer von diesen Spielern natürlich. Die werden nur besser werden mit Zeit. Und was er macht in dieser Situation, was er macht auf, glaube ich, das Tor vom Ekitike ist eigentlich nicht normal. Mit Kraft durchsetzen, Upa hat keine gemacht zu Upa die ganze Saison.
Vincent Kompany bringt es auf den Punkt, das, was Omar Marmoush derzeit macht, das ist nicht mehr normal. Mehr Wertschätzung vom FC Bayern geht kaum für Omar Marmoush. Der wollte im Sommer weg, da war Nottingham dran, da war Aston Villa dran, aber der Wechsel hat er sich zerschlagen. Dann ist er bei Eintracht Frankfurt geblieben, hat das ja dann auch prominent auf seinen Kanälen verkündet. Wie geht's jetzt weiter mit dem Ägypter, mit Omar Marmoush? 8 Tore in dieser Bundesliga-Saison, 4 Assists. Wir können sagen, Eintracht Frankfurt will diesen Vertrag, den er aktuell hat, gerne verlängern. Derzeit das Papier gültig bis 2027. Es wird gesprochen über ein neues Arbeitspapier bis 2028, aber wichtig zu erwähnen, die Marmoush-Seite der Spieler, die sind noch nicht so richtig überzeugt. Nehmen sie jetzt das neue Vertragsangebot an, neues Gehalt. Der verdient übrigens jetzt schon gut. Also auf mindestens 2,5 Millionen Euro brutto pro Jahr soll er jetzt schon kommen nach unserer Information. Also noch nicht ganz klar, ob die Eintracht dieses oder ob die Marmoush-Seite jetzt dieses Spielchen mitmacht von der Eintracht, diese Gehaltsanpassung, weil sie wollen ihn eben binden. Ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Eintracht will jetzt wirklich alles dafür tun, dass ein Winterwechsel nicht stattfindet. Wir wissen, die Engländer im Winter werden sie ab und zu mal verrückt mit Spielen auch aus der Bundesliga. Aktuell soll aber nichts passieren. Auch der Spieler forciert keinen Hauruck-Blitzwechsel. Ist noch sehr früh. Man muss abwarten. Kommt vielleicht der FC Bayern, kommt Liverpool, kommt Arsenal. Deswegen ist eine Sache auch sehr wichtig. Eintracht Frankfurt sagt, er ist nicht unverkäuflich. Wie auch. Wenn jetzt einer 60, 70, 80 Millionen Euro bietet im Winter, dann muss sich die Eintracht das anhören. Aber soweit ist es eben noch nicht. Keine Ausstiegsklausel im aktuellen Arbeitspapier, soll auch keine geben in einem möglicherweise neuen Arbeitspapier. Klar ist, er hat weiterhin einen Markt in der Premier League, Omar Marmoush. Und wir können auch sagen, bestätigen, dass sich der FC Liverpool mit ihm beschäftigt. Noch keine konkreten Gespräche, aber sie beobachten die Situation von Marmoush.
Da hat man ja durchaus gute Erfahrungen gemacht mit treffsicheren Ägyptern und dass er ganz weit oben angekommen ist, zumindest im europäischen Vergleich, können wir uns auch noch angucken. Hier mal die Scorerpunkte, die er bislang eingesammelt hat. Klickt da gleich auf mit Robert Lewandowski, den haben wir noch vor ihm gesetzt, weil Robert Lewandowski bei 10 Toren steht und 2 Vorlagen. Omar Marmoush, bei dem teilt sich das Ganze auf 8 Treffer und 4 Assists auf.
Ja, dem ist verstecken. Nichts hinzuzufügen, aber dass Robert Lewandowski so stark in diese Saison startet unter seinem altvertrauten Trainer Hansi Flick, das war nicht unbedingt zu erwarten.
Dann gibt's noch andere Spieler, die bei der Eintracht natürlich auch diesen Erfolg mitzuverantworten haben. Rasmus Christensen zählt ganz sicher dazu. 6x90 Minuten, die Frankfurter überzeugt, auch von ihm.
Ja, auf ihre Wikinger-Leihgabe, da sind sie richtig stolz bei Eintracht Frankfurt. Rechtsverteidiger hat bei Leeds United noch einen Vertrag bis 2027. Und hier gleich ganz frische Exklusiv-News zum Start in diese XXL-Sendung. Denn bei der Eintracht hat man im Grunde genommen schon entschieden, dass man die Kaufoption ziehen will. Es gab ja noch einen Rätselraten, wie hoch ist die? Wir können sagen, sie liegt im Bereich der 10 bis 12 Millionen Euro. Wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, will Eintracht Christensen langfristig an die SGE binden, indem sie eben die Kaufoption zieht. Ist jetzt aber auch noch keine Frage von Stunden oder Tagen, aber soll eben in den nächsten Wochen, Monaten möglicherweise schon festgezurrt werden.
Ganz ähnliches Vertragskonstrukt gibt es ja auch bei Arthur Theat. Ist man da auch schon so überzeugt?
Absolut. Also da sind sie auch richtig zufrieden. Ist ein schwierigeres Vertragskonstrukt. Ihr erinnert euch vielleicht noch im Sommer. Er hat ja mit einem Leihdeal. Das kann unter einem gewissen Parametern kann das eben zu einer Kaufpflicht werden und soll es auch. Auch da läuft alles darauf hinaus, dass sich der Spieler langfristig an Eintracht Frankfurt bindet. Geht aber noch nicht ganz so schnell, sondern die entscheidenden Parameter greifen erst in der Rückrunde. Dann wird Theat fest verpflichtet von Stade Rennes und dann kostet das ganze Paket ca. 13 Millionen Euro. Also an der Zahl, die wir euch im Sommer präsentiert haben, hat sich nichts geändert und er bekommt dann einen Vertrag bis 2029. Also links Theat, rechts Christensen. Da ist auf jeden Fall mal viel Physis, aber auch eben viel Qualität am Start.
Ja, mal gucken, wo es hingeht für die Eintracht. Macht vor allem offensiv auch viel Spaß, da momentan zuzugucken. Seit dem Deadline Day hat sich auch was getan in Sachen Marktwerte. Es gibt die neuen, da gucken wir gleich ganz ausführlich drauf. Erstmal erklären wir noch, wie die überhaupt zustande kommen.
Spieler sind im Wirtschaftskosmos Fußball das größte Kapital eines Vereins. Deshalb werden ihre Marktwerte von den Wirtschaftsprüfern KPMG ermittelt und fünfmal im Jahr aktualisiert. Grundlage dafür sind keine Forendiskussionen, sondern große Zahlenmengen, die auf Basis tausender Transfers der vergangenen Jahre gewichtet werden. Neben Hardfacts wie Alter, Position, Vertragsdauer und persönliche Spielstatistiken werden noch andere relevante Faktoren berücksichtigt. Zum Beispiel die Anzahl der Follower und damit das Vermarktungspotenzial eines Spielers. Aber auch fußballspezifische Größen wie die Qualität der Liga oder die Abhängigkeit der Mannschaft vom einzelnen Spieler. Hinzu kommt die wirtschaftliche Situation des Clubs. Ist ein Verein auf Transfererlöse angewiesen, macht das den Spieler günstiger. Aus all diesen Parametern ergibt sich dann ein valider Marktwert, der neben den fußballspezifischen Kennzahlen eben auch den dynamischen Marktfußball berücksichtigt.
Soweit die Theorie. Hast du das gezeichnet?
Nein. Habe ich heute Morgen noch gezeichnet und illustriert. Das hat ja so ein bisschen was von Sendung mit der Transfermaus, oder?
So ist es. Und du bist.
Aber ich hab's verstanden jetzt.
Du bist endlich. Christoph, der jetzt erklärt, wie das hier zustande kommt. Diese Top 10 Marktwerte, beziehungsweise das, was sich verändert hat. Wir sehen weiter ganz oben Kylian Mbappé und wir sehen einen neuen mit Lamine Yamal in den Top 10.
Ja, da ist der Kylian. Der Kylian, der spielt bei Real Madrid, einer Stadt in Spanien. Geboren in Frankreich ist er, der Kylian. Und er bleibt ganz oben mit 244 Millionen Euro Marktwert. Etwas überraschend finde ich, dass es da gar keine Veränderung gibt, weder zum Positiven noch zum Negativen. Erling Haaland bleibt ihm bleibt hinten dran, aber ja. Der Abstand ist schon immens. Ja, du hast gesagt, Lamine Yamal 17 Jahre jung. Meine Güte, ich kann mich selten erinnern, dass wir mal so einen Transfersprung hatten. Um 46 Millionen Euro ist er jetzt am Start mit 17 Jahren. Ich kann das nun immer wieder wiederholen, jetzt schon auf Platz 9. Aber eben aus deutscher Sicht wahnsinnig erfreulich, dass Jamal Musiala und Florian Wirtz weiter dabei sind, weiter zulegen. Und auch da gibt's Stand jetzt keine Grenzen nach oben.
Lamine Yamal selbstredend der größte Gewinner. Über Jamal Musiala sprechen wir jetzt gleich ausführlicher, denn jetzt kommt der Max. Klingt komisch, ist aber so.
Es gab nicht nur ein Treffen, sondern man spricht immer wieder und wir sprechen natürlich auch weiter. Und natürlich habe ich eine große Zuversicht. Es fühlt sich gerade für uns alle sehr, sehr gut an. Es entsteht hier was. Das merkt Jamal auch. Jamal, das, was Vinny gerade vorhin gesagt hat, ist ein außergewöhnlicher Spieler, der ein Stück weit eben neben Josh und vielleicht dem einen oder anderen noch auch ein Gesicht von Bayern München werden soll. Und ja, das werden wir dem Spieler sagen und das haben wir dem Spieler auch gesagt, mit aller Wertschätzung, die wir ihm gegenüber haben. Und jetzt schaut man mal, wie man dann eben auch zusammenkommt. Aber meine Zuversicht ist groß. Ich bin grundsätzlich erstmal Optimist und sehe keinen Grund, warum er Bayern München verlassen sollte.
Ich stelle mir das vor wie so ein Ladebalken. Ja, wenn du so wartest, 2%, 3%, 4%, die Bayern-Fans warten darauf, dass wir bei 100% sind, Vertragsverlängerung. Wie weit sind wir so in diesem, kann man das sagen,
na,
in
diesen Gesprächen? Schwierig. Ich habe ja sehr viel reflektiert in den vergangenen 5 Wochen und eine meiner Entscheidungen ist, dass ich mich bei Gefühlen nicht mehr festlegen werde, weil das geht oft schief. Und deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, ob wir jetzt bei 95% sind oder bei 90. Auf jeden Fall sind wir noch nicht bei 100 und wir befinden uns auch nicht zwischen 0 bis 30. Also das ist schon vorangeschritten, aber eben noch nicht so weit fortgeschritten, dass wir jetzt da morgen früh sofort Vollzug melden können. Die Vertragsgespräche laufen und jeder, der sich jetzt fragt, hä, die Bayern sind ja gar nicht dafür bekannt, diese Verträge vorzeitig zu verlängern, denn Jamal Musiala hat ja noch einen Vertrag bis 2026. In dem Fall ist alles anders. Max Eberl hat was Neues vor und führt die Gespräche. Die Bayern wollen den FC Bayern an und um Jamal Musiala ausrichten. Ihr wisst es, irgendwann ist dann auch mal die Zeit vorbei für Manuel Neuer, für Thomas Müller. Es braucht neue, es braucht frische Gesichter und Jamal Musiala soll das Gesicht werden des FC Bayern. Es laufen weiterhin konkrete Gespräche. Jetzt muss man sich das vorstellen. Es gibt unterschiedliche Termine, unterschiedliche Gesprächsinhalte. Mal geht's drum, welche Rolle soll er denn innehaben? Wie wollt ihr ihn vermarkten? Auf welchen Märkten soll er stattfinden? Was wird vielleicht seine Rückennummer sein? Wie kann man die Familie einbinden? Also es gibt ja verschiedene Prozesse, verschiedene Fragen. Dann gibt's verschiedene Termine, wo man über Zahlen spricht, über das Gehalt, über Bonuszahlungen. Und alles in allem ist mal eben schon sehr, sehr weit. Die Bayern haben ein sehr gutes Gefühl, aber wir können eben auch sagen, Jamal Musiala ist sehr, sehr offen für diese Vertragsverlängerung, für den neuen Gespräch. Und was die Bayern eben sehr freut, sie sind Ansprechpartner Nummer 1. Derzeit, und das finde ich von beiden Seiten auch sehr respektvoll, keine Gespräche oder kein Gezocke jetzt mit Real Madrid oder Manchester City. Klarer Fokus liegt auf den Gesprächen mit den Bayern und die laufen positiv.
Was würde denn das neue Gesicht des FC Bayern kosten?
Sehr, sehr viel Geld. Sehr, sehr viel Geld. Aktuell liegt er so im Bereich der 8 bis 9 Millionen Euro. Man muss wissen, Jamal Musiala hatte immer so einen Staffelvertrag, der sich automatisch Jahr für Jahr angepasst hat. Er hat jetzt noch 2 Jahre Restlaufzeit. Und wenn er verlängern sollte, dann wird er der absolute neue oder einer der absoluten Topverdiener beim deutschen Rekordmeister werden. Und die Rede ist sogar von bis zu 25 Millionen Euro brutto pro Saison, die Jamal Musiala einstreichen könnte. Auch jetzt muss man wissen, bei den Bayern werden ja sozusagen Leistungsprämien bezahlt. Also bei den Bayern gibt es ja keine Punktprämie, sondern viele Leistungsprämien. Deswegen wollen ja immer alle zocken und alle spielen beim FC Bayern. Je mehr Minuten, je mehr Bonuszahlungen. Deswegen kann man davon ausgehen, dass ein Jamal Musiala-Paket vielleicht so auch im Bereich der 20 Fix plus 5 Boni liegt. Ist aber noch zu früh, aber das ist die Kragenweite. Wir reden da über mindestens 20 bis 25 Millionen Euro all in. Und wir reden über einen neuen Vertrag bis 2029 oder eben bis 2030. Es dürfen ja nur 5 Jahresverträge abgeschlossen werden. Abwarten, wann sich die Parteien einigen. Wenn sie sich einigen, das beeinflusst dann etwas die Laufzeit.
Wo er sich da im Gehaltsranking einsortieren würde, gucken wir uns gleich an. Wir gehen erstmal rüber nach Herzogenaurach zu Kerry Hau, der bei der Nationalmannschaft ist. Im Gegensatz zu Jamal Musiala ist er verletzt. Kerry, schöne Grüße dahin. Wir werden später in der Sendung auch noch über den DFB ein bisschen sprechen. Kurz zu Jamal Musiala. Wir haben Max Eberl gehört. Er wird natürlich umgarnt von den Verantwortlichen der Bayern. Wer aus dem Team versucht, den Jamal Musiala von einem Verbleib, von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen?
Ja, da gibt es einige, weil er erstmal total beliebt ist in der Mannschaft. Joshua Kimmich hat einen engen Draht zu ihm. Leroy Sané, Alphonso Davies, mit denen versteht er sich richtig gut, auch zu Harry Kane. Aber ein Name, den jetzt nicht viele unbedingt erwartet hätten, Michael Olise. Also die beiden verstehen sich richtig gut, haben ja damals auch beim FC Chelsea in der Jugend zusammengespielt, kennen sich jetzt seit 13 Jahren und Musiala hilft Olise eben, sich einzugewöhnen in München. Das zeigt dann auch ein Stück weit, dass Musiala bereit ist, mehr Verantwortung zu übernehmen, auch in die Rolle des Führungsspielers wachsen möchte. Er hilft ihm auf dem Platz, aber auch neben dem Platz bei der Integration. Wenn er jetzt noch ihm hilft, ein bisschen mehr zu lächeln und ein bisschen mehr zu sprechen, dann kann das eine runde Geschichte werden.
Glaubst du, er bleibt?
Ja, wir reden ja über Gefühle. Ich würde sagen, aktuell schon. Die Bayern wissen auch, wie wichtig diese Personalie ist. Also das dürfen sie einfach nicht vermasseln. Das weiß Max Eberl. Das wissen die Verantwortlichen auch ganz oben. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, die wollen natürlich auch, dass Jamal Musiala ein wichtiger Spieler, ein noch wichtigerer Spieler und eben auch das Gesicht des Vereins wird. Also meine Prognose aktuell, ja.
Danke, Kerry. Bis gleich. Und einen haben wir noch, der fehlt, ne? Den Präsidenten hören wir auch noch zu. Jamal Musiala ist auch fast Fanclub-Vorsitzender, zumindest wenn wir das hören.
Hermann Gerland spricht schon von einem Jahrhundertspieler. Viele sagen schon, das wird mal der weltbeste Spieler. Das ist unheimlich, was er geleistet hat und wie er sich entwickelt hat. Ich glaube, der weiß sehr wohl zu schätzen, was er beim FC Bayern München hat. Das bringt er auch immer wieder zum Ausdruck. Und wir wissen natürlich auch, was wir an ihm haben. Insofern wollen wir natürlich alles versuchen, um ihn langfristig an den FC Bayern München zu binden. Nach meinem Dafürhalten könnte der gern der zweite Thomas Müller werden bei Bayern und die nächsten 20 Jahre hier spielen. Und ich bin schon der großen Hoffnung und auch optimistisch, dass wir ihn noch lange bei Bayern sehen werden.
Viel Optimismus rund um München, was Jamal Musiala angeht. Im Gehaltsranking, wo sortiert er sich ein?
Ganz bei den eben genannten 25 Millionen Euro bleiben, dann wäre er auf einer Stufe mit Harry Kane. Gehälter immer schwierig. Zwischen Recherche, Wissen, Schätzungen kann auch gut möglich sein, dass Harry Kane noch mehr verdient. Aber alle Parteien sagen, komm, pass auf, wir bleiben bei den 25. Hat natürlich dann auch taktische Hintergründe. Lewandowski beispielsweise, auch da wurde ja immer gesagt, der hat eigentlich viel mehr verdient, als so in den Medien zu lesen war. Also Harry Kane, da machen wir uns nichts vor, ist der absolute Topverdiener in diesem Kader. Dicht gefolgt von Spielern wie Neuer, wie Müller, wie Kimmich, wie Sané. Und dann gibt's eben noch mal so eine Riege mit Coman, Gnabry, aber auch eben mit Leon Goretzka. Also bei Leon Goretzka haben wir auch die Information, der kann, wenn alles gut läuft und er regelmäßig spielt, kann er auf bis zu 17 bis 18 Millionen Euro brutto pro Saison kommen. Also beim FC Bayern verdient man verdient sehr, sehr gut.
Wenn wir jetzt alle gesammelten Informationen, alle Aussagen, die wir von den Verantwortlichen gehört haben, in einen Topf werfen.
Ich habe einen vergessen. Habe ich mir noch rausgesucht. Nämlich noch eine Information, die machen wir jetzt verbal einfach mal merken. Im nächsten Jahr laufen bei den Bayern ja 7 Verträge aus. Leroy Sané, Neuer, Ulreich, Eric Dier, Kimmich und der von Müller. Und wir haben die Information, wenn du alle Jahresgehälter dieser Spieler addierst, sparen sich die Bayern, jetzt nicht aber auf dem Wort sparen rumhacken, weil sie müssen es ja auch reinvestieren, 149 Millionen Euro pro Jahr ein. Also alle 7 Spieler zusammen verdienen pro Jahr mit einem Jahresgehalt 149 Millionen Euro. Also das wird sehr spannend bei den Bayern in den nächsten Wochen und Monaten.
Klang ein bisschen wie so eine Textaufgabe. Ich lasse mal kurz ein paar Sekunden stehen, damit wir diese ganzen Informationen verarbeiten können. Und dann kommen wir zu einem Fazit.
Sehr gerne.
Wenn wir die Jamal Musiala-Informationen in einem Topf werfen, wo setzen wir den Daumen hin? Auf?
Na, nicht auf eine 1, aber auf eine sehr solide und positive und gute 2.
Ja, eine optimistische, wie wir gelernt haben. So, dann haben wir mittlerweile rausgefiltert die Gewinner, was die Marktwerte angeht, aus der Bundesliga, das mal isoliert betrachtet. Alexander Pavlovic, der wird hier gleich noch ausführlich zu Wort kommen, aus gutem Grund. Ansonsten, du hast vorhin schon gesagt, als wir drauf geguckt haben, einer hat dich sehr überrascht.
Ja, vor allem Robert Andrich, 30 Jahre jung, Nationalspieler, deutscher Meister, spielt eine richtig gute Runde. So ein Zuwachs in diesem Alter ist nicht selbstverständlich, weil er jetzt auch kein ultimativer Superstar ist. Er ist ein richtig guter Bundesligaspieler geworden. Liegt allerdings auch daran, haben wir eben auch in dem Intro gelernt, er hat ja seinen Vertrag verlängert von 26 auf 2028. Hatten wir übrigens auf den letzten Meter vom Deadline Day angekündigt, mittlerweile vollzogen. Aber Alexander Pavlovic eben ganz oben. Mit einem Zuwachs von fast 15 Millionen Euro, jetzt auf 35,8 Millionen Euro. Und
schon wieder ganz oben, müssen wir sagen.
Ein gutes Jahr für ihn.
Ja, schon wieder ganz oben. Denn er hat natürlich das Voting auch gewonnen, was unseren TU-Award angeht. Zum Newcomer der Saison ist er von euch, von Ihnen gewählt worden. Und als Preis gab es diese gelbe Trophäe und ein Treffen mit Florian Plettenberg.
Ich bin sehr glücklich, dass ihr für mich gestimmt habt. Ich will einfach so weitermachen und noch mehr zeigen. Und ja, vielen Dank.
Was bedeutet Ihnen dieser Preis? Vielleicht einer der ersten Preise, die Sie so abgeräumt haben in letzter Zeit?
Also sehr, sehr viel. Ist was Besonderes. Und genau, wie gesagt, ich will einfach weitermachen und zeigen, was ich drauf habe.
Jetzt schon wieder Stammspieler bei den Bayern. Die Nations League wartet jetzt mit der Nationalmannschaft. Was sind Ihre Ziele für diese Saison, Ihre persönlichen Ziele?
Ja, natürlich Stammspieler bleiben, Stammspieler sein, gute Leistungen zeigen, dem Team weiterhelfen und Titel holen.
Abschließend Ihre Worte für die Zuschauer, die Sie gewählt haben.
Vielen, vielen Dank. Ich werde euch auch diese Saison nicht enttäuschen und Gas geben und vielen Dank.
Sympathisch, oder? Macht einen geerdeten Eindruck.
Absolut, absolut. Gut erzogen, guter Spieler und wird, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Mann auch werden in dieser Woche für die deutsche Fußballnationalmannschaft.
Und muss vielleicht ein paar Teamkollegen trösten, weil die Top 5 der Marktwertverlierer aus der Bundesliga, alles Bayern-Profis.
Ja, schon echt extrem, aber eben auch der Tatsache geschuldet, dass es keine gute Bayern-Saison war. Das ist schon krass. Alfonso Davies hat eine schwache Saison gespielt, weiß er auch, jetzt im Formanstieg, so möchte ich es mal formulieren. Leroy Sané, auch verletzungsgeplagt. Harry Kane kommt ins höhere Alter, aber hat eben auch ein paar Preise abgeräumt, weil er eben gut getroffen hat. Schon überraschend.
So, dann gucken wir jetzt auf die Top-Transfers und Flop-Transfers. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein nach 6 Spieltagen, aber wir haben schon mal eine kleine Bilanz mit Create Football gezogen. Und das sind sie, die Top 5 Transfers des Sommers. Ich lese einmal kurz vor, sag, wer es ist, und du kannst dann vielleicht ein bisschen begründen. Ne? Amadou Onana ist dabei, Ricardo Calafiori, Mason Greenwood, Joao Neves und Michael Olise von den Bayern.
Ja, überraschende Namen teilweise. Hätte man so nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf was basiert das? Natürlich auch so ein bisschen auf Subjektivität, aber eben auch aufgrund von verschiedenen Statistiken, Zahlen, könnte man sicherlich noch mehr nennen. Aber wir haben uns jetzt mal auf 5 konzentriert. Michael Olise, brauchen wir nicht drüber reden. Der hat total eingeschlagen beim FC Bayern, war der Königstransfer von Max Eberl. Mittlerweile steht er bei 6 Toren und 3 Assists, hat Topwerte bei Dribblings, bei Flanken. Wir gehen nochmal zurück, wir bleiben nochmal ganz kurz bei den Tops der bisherigen Saison. Joao Neves darf man nicht vergessen, jetzt schon Stammspieler bei PSG im Mittelfeld. Das habe ich echt nicht erwartet. Kommt auf fast 100 Balleroberungen pro Spiel, während wir hier nochmal sehen, Michael Olise bei seinem ersten Wiesenbesuch stand ihm. Mason Greenwood, absoluter Wunschspieler gewesen von Roberto De Zerbi bei Olympique Marseille, spielt auf der rechten Außenbahn eine sehr, sehr gute Saison bislang. Calafiori, sofort Stammspieler bei Arsenal als Linksverteidiger, und unten sehen wir noch Amadou Onana, war ja auch immer wieder mal im Blickfeld der Bayern, spielte zuletzt auch gegen die Bayern, kommt auf 92% Passquote bei Aston Villa, der hat richtig eingeschlagen.
So, dann gibt's natürlich auch die Flop 5, die wir uns angucken wollen, und in dieser Rangliste willst du nicht dabei sein, aber Joao Felix beim FC Chelsea, Maxi Bayer beim BVB, Joshua Zirkzee bei United, Douglas Lewis von Juve und Joao Palhinha, dein spezieller Freund, euch verbindet ja eine spezielle Geschichte, auch mit dabei. Kommt ja nicht so richtig zum Zug.
Flop-Transfers muss man immer
nach 6 Spielen und so,
bevor es wieder auf die Mütze bekommt. Ja. Sagen wir mal, all das sind Spieler, wo man hätte...
Oder Saisonstart nicht so nach Wunsch für ihn.
So, besser kann man es nicht formulieren. Joao Palhinha, da gibt es ja jetzt auch wenig zu beschönigen. Haut alles rein, Spiel trainiert, mannschaftsdienlich, kommt aber eben erst auf 154 Minuten. Aber Vincent Kompany hat gesagt, er wird seine Einsätze bekommen. Douglas Lewis spielt bei Juve noch gar keine Rolle, kam ja von Aston Villa zur alten Dame, bisher nur einmal in der Startelf gestanden. Zirkzee, ja, nach diesem ersten sehr umjubelten Treffer am ersten Spieltag gegen Fulham kam da auch nicht mehr allzu viel, hängt da ein bisschen in der Luft bei den Red Devils, bekommt kaum Futter. Bislang steht er nur bei 1 Tor und 0 Assists. Joao Felix, das war, finde ich, zu erwarten, spielt bei Chelsea ehrlicherweise keine Runde, nur 117 Minuten bisher Einsatzzeit, weil sie einfach zu viele ähnliche Spieler vorne haben, kommt auch bislang nur auf einen Treffer. Ja, Maxi Bayer muss man auch nennen, das hat noch gar nicht so richtig funktioniert bei Borussia Dortmund, aber er steckt den Kopf nicht in den BVB-Sand. Hören wir, ist hoch motiviert. Jetzt zockt er erstmal bei der U21, um sich Selbstbewusstsein zu holen. Dann wird er sicherlich auch wieder bei Nagelsmann eine Rolle spielen. Jetzt zuletzt hat er gegen Union Berlin 90 Minuten gespielt. Wir drücken aus deutscher Sicht allen die Daumen, dass sie zünden. Maxi Bayer, Joao Palhinha und eben noch viele weitere mehr.
Und hören den Trainer der U21, Antonio Di Salvo.
Maxi hat jetzt eine schwere Phase in Dortmund, was aber auch völlig normal ist. Er ist immer noch ein sehr junger Spieler, hat letztes Jahr eine fantastische Saison gespielt, wechselt zu einem großen Club wie Borussia Dortmund. Und dass es dann hier und da am Anfang auch manchmal zu Problemen kommen kann, ist selbstverständlich und ganz normal. Und deswegen, wie gesagt, sind wir froh, dass wir ihm jetzt auch hier helfen können.
Ja, es wird irgendwie nicht besser bei Manchester United. Erik ten Hag und United bislang nicht die große Liebe, vor allem wenn wir auf die Zahlen gucken. 8 Punkte aus 7 Spielen. Schlechter ist der englische Rekordmeister seit Einführung der Premier League 92-93. Nie in die Saison gestartet. Tabellenplatz 14 ist es aktuell. Und da gibt es eine ganze Menge Statistiken, die irgendwie nicht so wirklich Mut machen. Gegen Aston Villa am Wochenende dieses 0:0 zum dritten Mal in Folge ohne eigenen Treffer. Da haben wir das Ganze auch nochmal auf Sky Sport Premier League, unserem Instagram-Account, natürlich da auch jederzeit alle Infos rund um den englischen Fußball. Also hier sehen wir es, hat seinen eigenen Startrekord nochmal unterboten aus der Vorsaison. Erik Ten Hag und wettbewerbsübergreifend 5 Spiele ohne Sieg. Macht er sich Sorgen um seinen Job?
Die Vereinsführung rund um Jim Ratcliffe war heute im Stadion. Werden Sie noch hier im Villa Park mit ihnen sprechen? Wir sprechen immer miteinander, jede Woche. Wir sitzen alle im selben Boot und wir sind uns auch einig, worauf wir hinarbeiten. Es ist ein langfristiges Projekt und unseren Prozess müssen wir ständig verbessern.
Wenn man sich Erik Ten Hags Interview anschaut, sieht man ein wenig Erleichterung, weil es die Wölfe zumindest für ein paar Wochen in Schach hält. Das gibt ihm alles ein bisschen mehr Zeit. Es ist aber der schlechteste Start von Manchester United in der Geschichte der Premier League. Also können wir nicht feiern. Wenn wir denken, dass ein Unentschieden bei Villa ein ordentliches Ergebnis ist, zeigt das, wie weit Villa gekommen ist. Aber es zeigt auch, wie niedrig die Messlatte für United im Moment ist.
Er sagt Gary Neville, so Länderspielpausen sind ja immer beliebte Zeitpunkte für einen Trainerwechsel. Müssen wir da was auf dem Zettel haben in dieser Woche?
Ja, die Kollegen von The Athletic haben ja darüber berichtet, dass es diese Woche eine Art Krisensitzung geben soll auf der Chefetage. Ich hatte heute Morgen nochmal Kontakt zu meinen Quellen von Manchester United. Vor dieser Sitzung war der Tenor, dass er noch nicht akut wackelt. Mhm. Das deckte sich auch mit den Informationen der Kollegen von Sky UK. Warte mal ab, kann immer viel passieren. Der ewige Schattentrainer Thomas Tuchel steht auf jeden Fall bereit, sollte Manchester United wirklich mal Vollgas geben. Es gab ja schon mal die Gespräche zwischen Ratcliffe und Thomas Tuchel im vergangenen Sommer, von denen auch Erik ten Hag wusste. Die haben sich ja dann etwas zerschlagen. Bleibt die große Frage, würden die nochmal sich an einen Tisch setzen? Abwarten. Fakt ist, Erik ten Hag, er kriegt es eben nicht so richtig auf die Kette bei Red Devils. Da brauchen wir aber nicht um den heißen Brei reden.
Nicht ganz so düster die Stimmungslage natürlich bei Bayer Leverkusen. Wobei nach dem Wochenende, dem 2-2 gegen Kiel, da war jetzt auch nicht gerade Partystimmung. Aber vielleicht hält Simon Rolfes vielleicht die Miene etwas auf. Dieser Pokal, das ist der zweite TU-Award, den wir vergeben haben, den Manager der Saison. Auch hier konnten Sie ihr abstimmen und Simon Rolfes nach Meisterschale und DFB-Pokal hatte auch jetzt den gelben Daumen im Regal.
Simon, erstmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank.
Harte Arbeit, davon bin ich überzeugt, die sich aber auch gelohnt hat. Wenn du so eine Auszeichnung bekommst, wie sehr freut dich das auch?
Ja, das freut mich natürlich sehr. Ist ja begleitend natürlich zu den Titeln, die ja deutlich wichtiger sind, die wir gewonnen haben. Keine Frage, ein bisschen Resultat. Und was mich freut einfach, dass ich das natürlich stellvertretend in Empfang nehme für ein super Team, weil auch nicht nur auf dem Platz, sondern auch dahinter brauchst du eine super Mannschaft, die zusammenarbeitet. Und da bin ich stolz drauf, was wir in den letzten Jahren geschafft haben, was wir entwickelt haben und mit wie viel Ehrgeiz und Leidenschaft jeder dabei ist. Und deswegen ist es natürlich auch stellvertretend für die.
Wenn wir nochmal einen Blick auf diese Saison kurz zurückwerfen dürfen, welche Transfers waren so die Key-Transfers deiner Meinung nach, wo ihr sagt, boah, das hat wirklich richtig gut funktioniert?
Relativ früh waren wir klar, dass wir auf der Sechs das machen wollen. Deswegen Granit Xhaka war mit Sicherheit ein Schlüsselspieler für die Transferperiode, aber auch für die Saison und für die Entwicklung der Mannschaft. Hat eine unglaubliche fußballische Qualität, aber auch Leadership-Qualitäten dazu bekommen. Auf Alejandro Grimaldo auf der Position haben wir uns durch seine Verpflichtung deutlich verbessert. Dann natürlich Jonas Boniface vorne im Sturm. Und ich glaube, das ist, sag mal, die Kombination aus den neuen Spielern, mit denen auch schon die da waren, dass es sich beides befruchtet hat und dann auch dazu geführt hat, dass die Mannschaft so einen Leistungsschub bekommen hat.
Ob er diesen Titel Manager der Saison verteidigen kann, das ist natürlich jetzt die allergrößte Frage, die sich momentan rund um Leverkusen stellt. Hängt
ich
auch
glaube,
an zwei Personalien.
Ich glaube nicht, weil da muss man auch ehrlich sein, so ganz fruchtet das neue Bayern 04 Leverkusen Transferprojekt noch nicht. Aber wir sind noch in der sehr, sehr frühen Phase der Saison. Übrigens, Harry Kane, unser festes Ziel, das Ganze nachzureichen. Er war ja der Transfer der Saison. Hat er zwischendurch noch ein paar andere Preise eingesackt. Ja. Aber er hat mir gesagt, er freut sich auf den Pokal und er möchte ihn gerne in Empfang nehmen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Gut, das reichen wir nach, aber wollen kurz in Leverkusen bleiben. Also hier, Simon Rolfes hat Arbeit vor der Brust, Jonathan Tah und Florian Wirtz.
Lass uns das Thema, Florian Wirtz noch nicht allzu groß machen, denn man muss ehrlicherweise sagen, allzu viel hat sich noch nicht verändert, trotz vieler Medienberichte in den vergangenen Tagen und Wochen. Deswegen, um das nochmal zusammenzufassen, ein Wechsel von Florian Wirtz im Sommer 2025 ist sehr wahrscheinlich, aber eben noch nicht 100% gesichert. Und man muss wissen, um diesen Florian Wirtz-Komplex nachvollziehen zu können, er ist wahnsinnig gut behütet von seinen Eltern, von seiner Familie. Da ist keiner am Übertreiben, keiner am Zocken. Da werden sehr, sehr ehrliche Gespräche geführt. Und da gibt es eben einen klaren Entwicklungsplan, nicht nur für den Spieler Florian Wirtz, sondern eben auch für den Menschen Florian Wirtz. Und natürlich weiß Papa Wirtz, weiß die Familie um das Interesse der Bayern. Und natürlich hat es da auch schon mal Gespräche gegeben. Der FC Bayern will alles dafür tun, einen zu verpflichten, Florian Wirtz oder Xavi. Aber die Prio, der Fokus liegt auf Florian Wirtz im Sommer 2025. Und wir brauchen uns auch nicht darüber unterhalten, das wird ein 100-Millionen-Transfer. Werden das 90 plus 10, 90 plus 20? Man muss auch immer wissen, Mudryk, Chelsea, das ist für viele Vereine so ein Richtwert, weil der hat 120, 130 Millionen Euro gekostet, obwohl er überhaupt nicht das vorweisen konnte, was ein Florian Wirtz zeigt. Also wird Leverkusen mit Sicherheit eine sehr, sehr hohe Summe fordern. Dann ist die Frage, macht Leverkusen überhaupt mit im Gespräch mit den Bayern? Wir wissen, es ist derzeit nicht das allerbeste Verhältnis. Aber um das auch nochmal zu sagen, der ursprüngliche Plan von Florian Wirtz ist, wenn er Leverkusen verlässt, erst zu den Bayern zu wechseln und dann den Schritt nochmal ins Ausland zu machen. Möglicherweise zu Real Madrid oder zu Manchester City. Es gibt noch überhaupt gar keine Gespräche zwischen irgendwelchen Clubs. Abwarten. Es geht nicht nur darum, was Wirtz will, was die Bayern wollen. Es geht dann am Ende echt auch darum, einigen sich Bayern und Bayer. Das ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Aber wir wissen, Kapitän, Agent, Berater Jamal Musiala ist ja schon sehr umtriebig.
Dafür, dass sich noch nicht so viel getan hat, war es jetzt aber sehr wortgewandt.
Haben wir eben auch gemerkt.
So, Jonathan Tah, über den wollen wir noch kurz sprechen. Wir hatten ja Max Bielefeld, geschätzter Ex-Kollege, mittlerweile Spieleberater auch von Jonathan Tah hier am Deadline Day, der gesagt hat, ja, also Vertragsverlängerung wird kein Thema sein, der wird im Sommer ablösefrei gehen. Hat sich da noch mal was getan?
Nein, und dabei bleibt es. Und jetzt mache ich es schnell bei Jonathan Tah. Es bleibt dabei, dass er diesen Vertrag über 2025 hinaus nicht verlängern möchte. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Es gibt keine Gespräche mit der Werkself. Aber die Situation hat sich neu verändert. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, ja gut, da geht er ja ablösefrei zu den Bayern im nächsten Jahr. Kann er dann ab Januar dann auch mit jedem Verein sprechen. Die Bayern mischen weiter mit. Die Bayern sind weiter interessiert. Aber eben aufgrund der ablösefreien Situation ist er eben super interessant für Vereine wie Barcelona, für die Premier League, für Vereine in Frankreich, in Spanien, in Italien. Da ist derzeit alles möglich.
So, normalerweise wäre jetzt Schluss, ne? Aber wir sind ja XXL, das heißt, es geht weiter. Ich habe nicht das Gefühl, dass du es brauchst, aber für Notfälle, es gibt hier jetzt einen Knopf unterm Tisch. Wenn ich da drauf drücke, dann kommen Proteinriegel, Elektrolytgetränke und Traubenzucker aus der Decke gefallen. Und nach der Pause sind wir gleich zurück, sprechen über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Sind noch bei Kerry Hau, habe ich schon angekündigt. Und wir gucken auf Pascal Groß. Zurück in Brighton an diesem Wochenende. 7 Jahre hat er dort gespielt, ist Leistungsträger gewesen, zum Publikumsliebling gereift und hat sich verabschiedet. Hat sich übrigens ein gutes Spiel rausgesucht gegen die Spurs. Nach 0-2 Rückstand noch 3-2 gewonnen. Hat ja auch das erste Tor, das Premier League-Tor, das erste in der Clubgeschichte erzielt für die Seagulls. Sein Spitzname dort Kaiser. Bis gleich.
Into Havertz. It's Kai Havertz! It's him! It's that man again for Arsenal. 7 in a row at home. 1-1 on the afternoon.
Ja, Kai Havertz mit dem Ausgleichstreffer am Ende, ein 3-1-Sieg für die Gunners, liegen richtig gut in der Premier League, ist aber nicht bei der deutschen Fußballnationalmannschaft mit dabei, verletzungsbedingt, genauso wie 4 andere. Jamal Musiala, Marc-André Ter Stegen, Robin Koch hat noch abgesagt. Was haben wir jetzt noch? Kai Havertz, wer fehlt? Niklas Füllkrug. So, Kerry Hau ist aber da. Ja, den habe ich gesagt. Aber Kerry Hau ist da in seiner Zweitheimat in Herzogenaurach. Das ist das Bild, das wir kennen. Das Basecamp der deutschen Fußballnationalmannschaft. Kerry, vielleicht einen kurzen Blick auf diese beiden Spiele gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande. 5 Ausfälle. Sprechen wir schon von B-Elf dann?
Ja, B11 ist ein bisschen too much, aber klar, das ist nicht die Idealelf von Julian Nagelsmann. Gerade offensiv muss er eben viel umbauen. Musiala sicherlich der wichtigste Ausfall. Der wird vorne brutal fehlen. Da ist ein bisschen mehr Verantwortung dann auf den Schultern von Flo Wirtz und auch auf den Schultern von Serge Gnabry, der ja zurückgekehrt ist, der auch richtig happy ist, dass er jetzt hier wieder bei der Nationalmannschaft ist. Morgen auch dann gleich direkt bei uns Medienvertretern ist und auch mal ein bisschen darüber sprechen wird. Für ihn war es ja brutal hart, auch die Europameisterschaft im eigenen Land zu verpassen.
Und wir haben einen neuen dabei mit Jamie Leveling vom VfB Stuttgart. So eine Berufung in die Nationalmannschaft, die könnte ja auch Folgen für den Transfermarkt haben. Das setzt dann ja nochmal ein ganz anderes Licht, oder?
Absolut, der Marktwert wird steigen, vor allem wenn er so weitermacht, auch beim VfB Stuttgart. Der Plan ist total aufgegangen, wurde ja damals für eine Klausel von 5 Millionen Euro fest verpflichtet und hat es richtig gut gemacht, sich super entwickelt unter Sebastian Hoeneß und hatte jetzt auch tatsächlich das Angebot von Ghana eben für die Nationalmannschaft zu spielen. Otto Addo, der Trainer, wollte ihn unbedingt holen zu seiner Mannschaft. Jetzt hat er die Belohnung von Julian Nagelsmann bekommen, eben für Deutschland zu spielen, hat es natürlich angenommen und er kann sich jetzt nochmal ordentlich ins Schaufenster stellen. Es ist tatsächlich schon so, nach unseren Infos gibt es den ein oder anderen Top-Club, der schon ein Auge auf ihn wirft. Jetzt beim 5:1-Sieg gegen den BVB waren zum Beispiel Scouts von Manchester United dort. Also die haben ihn auf dem Zettel und auch von anderen Vereinen. Also er fühlt sich wohl in Stuttgart, hat auch noch lange Vertrag bis 2028. Aber wenn er so weitermacht, dann bin ich mal gespannt, ob der VfB ihn dann auch langfristig halten kann.
Danke, Kerry, unser Nationalmannschaftsreporter und glaube bald auch Botschafter von Herzogenaurach. Schöne Grüße dorthin. Und dann gehen wir einen weiter zu Borussia Dortmund und Karim Adeyemi, der auch verletzungsbedingt erstmal aussetzen muss, trotz starker Form zuletzt.
Bernd, starke Form, aber auch ein Zeichen von Reife, so zurückzukommen. Spielt ja schon seit geraumer Zeit auch keine Rolle mehr in der A-Nationalmannschaft. Mhm. Hat ja auch damit zu tun, dass er mal einst gesagt hat, nee, U21 habe ich keinen Bock. Aber der tut gerade sehr, sehr viel, um zu suggerieren, ich bin da, ich reife, ich lerne vielleicht auch aus dem einen oder anderen Fehler, aber diese Verletzungsanfälligkeit, die wird dann nicht so ganz los.
Vorschlag, da fragen wir beim Kollegen Patrick Berger nach, der für uns als BVB-Reporter natürlich immer ganz nah dran ist an Borussia rätselhaft in diesen Tagen. Patrick, wie ist die Zukunft von Adeyemi, wie ist es um diese bestellt? Gab ja schon im Sommer, vielleicht jetzt angesprochen, Wechselgerüchte.
Genauso ist es. War ja großes Thema auch bei uns im TU. Juventus Turin war dran, der ein oder andere Top-Club. Dann gab es dieses Wechselveto, Riegel vorgeschoben. Dann hat er sich voll auf den BVB fokussiert. Und dieser Plan ging eigentlich so richtig auf, bis zu eben dieser Verletzung. Dreierpack gegen Celtic, Man of the Match, Spieler des Spieltags in der Champions League. 10 Scorerpunkte nach 8 Spielen. Und der hat sich auf die Liste auch wieder von Nagelsmann geschossen. Gab auch einen Anruf, ein ausführliches Gespräch zwischen den beiden, in dem nochmal klar gemacht wurde, du bist auf jeden Fall im engen, erweiterten Kreis für die Zukunft. Aber jetzt diese bittere Verletzung. Gibt einige Vereine, die dran sind, unter anderem der FC Liverpool beobachtet weiterhin die Situation um Karim Adeyemi, gibt ja bei Mo Salah dann in der Zukunft eventuell eine Lücke, die frei wird, aber es gibt eben diese große Verletzungsanfälligkeit, die den ein oder anderen Verein auch zurückschreckt. Übrigens an der Stelle liebe Grüße an Lian und Sebastian aus Elversberg, große TU-Fans, ganz junge Fans und die wollten auch mal wissen, was ist denn beim Adeyemi los? Das zeigt übrigens auch gerade bei der jungen Zielgruppe ein sehr, sehr hohes Marketingpotenzial, das darf man bei einem möglichen Wechsel auch nicht vergessen.
Schöne Grüße senden wir auch hier aus dem Studio und dann können wir einmal noch mitgeben, ganz schnell verbal, ne? Julian Riasson hat verlängert, bekommt jetzt mehr Kohle beim BVB und dann wollen wir auf das, übergeordnete Konstrukt einmal draufschauen, auf das Organigramm bei Borussia Dortmund. Da stellt sich ja auch die ein oder andere Frage, zum Beispiel, wie es weitergeht mit Sebastian Kehl.
Ja, mittlerweile gibt's Klarheit, das muss man unter dem Strich sagen. Im Sommer wurde viel diskutiert. Trotz der guten Transferperiode war es das große Thema in Dortmund. Die internen Querelen zwischen eben Sebastian Kehl und Sven Mislintat, dem Kaderplaner und technischen Direktor. Und jetzt ist es eben so, dass es einen längeren Prozess gab über mehrere Wochen und der neue Boss Lars Ricken jetzt mittlerweile festgezurrt hat, wie die klare Rollenaufteilung auch zwischen Kehl und zwischen Mislintat aussehen soll. Es gab ja auch Gerüchte schon, die Bild hat berichtet, dass er gar fliegen soll Mislintat. Nein, es geht weiter, auch für Sven Mislintat, auch für Sebastian Kehl. Und wir können das Organigramm, das neue Jahr mal unterlegen. Da sieht man ganz oben an der Spitze Lars Ricken, der neue Boss. Und dann eben drunter Sebastian Kehl, der den Hut weiterhin aufhat bei Verhandlungen, bei Transfergesprächen, bei allem, was den sportlichen Bereich im Lizenzspielerbereich eben angeht. der technische Direktor, Sven Mislintat, der bringt sich künftig ein, was das Scouting angeht, Analyse, Entwicklung, Kaderplanung und hat unter sich dann eben die drei Chef-Scouts mit Ede Graf, mit Sebastian Krug und Laurent Bousser. Und dann gibt's ja noch den Thomas Broich, der das Nachwuchsleistungszentrum leiten wird. Und das ist eben so jetzt die neue Konstruktion beim BVB. Gab auch eine geheime Mail, die intern verschickt wurde an alle Mitarbeiter von Ricken mit eben diesem Organigramm und den klaren Skizzen des Profils.
Dann haben wir das schon mal festgezurrt. Wird ja auch spannend, so Kehl, ne? Vertrag bis Sommer, wie es dann da weitergeht. Patrick, lass uns noch einen kurzen Schwenk machen zum VfL Bochum, weil wer Tabellenletzter ist, da ist schnell Unruhe nach so einem Saisonstart. Nur ein Pünktchen neben Holstein Kiel, einzige sieglose Mannschaft. Wird es da schon eng für den Trainer, für Peter Zeidler?
Ja, es gibt intern schon viel Unruhe. Aktuell hat er noch die Rückendeckung. Aktuell bleibt er noch, weil sie eben hier und da auch eine Entwicklung sehen, gute Ergebnisse gesehen haben und weil es eine sehr große Debakelgefahr nach der Länderspielpause gibt. Viele Top-Gegner vor der Brust und da sagt man, neun zu installieren und den dann zu verbrennen. Nee, wir gehen den Weg erstmal weiter mit Peter Zeidler.
Danke, Patrick. Schön, Sie alle wiederzusehen, dass Sie wieder mit dabei sind. Neuen Transferfenster, alle Reporter natürlich auch am Start. Und der FC Schalke 04 ist ein Thema. Das sind die Schalker Trainer. Nicht der kompletten Vereinsgeschichte, sondern seit dem 1. Juli 2015. Das ging damals los mit André Breitenreiter. Er ist einer von insgesamt 13 Schalke Trainern in den letzten 9 Jahren. Hoher Verschleiß. Jetzt gibt es einen neuen, der heißt Cornelius Henricus, genannt Kees van Wonderen.
Kees van Wonderen, herzlich willkommen auf Schalke. Ein gefährlicher Trainerjob. Warum tun Sie sich das an?
Warum ist es gefährlich?
Hier sind schon sehr viele Trainer sehr früh wieder gegangen.
Okay. Ja, so sehe ich es nicht, was der Vorsitzende von FC Twente damals gegen mir gesagt hat. Wenn du nicht fallen wirst, dann sollst du ihn am Grund legen. Dann kann auch nichts passieren. So. Wenn man, was ich wolle, ist eine Herausforderung. Eine richtige Herausforderung, um das zu machen, was nicht einfach ist. Das ist nicht ohne Gefahr, ist auch klar, aber ja, wie ich gesagt habe, dann sollst du nicht mehr machen.
Es wird natürlich interessant, was Kees van Wonderen als erstes bei Schalke 04 ändert. Er spielt das System 4-3-3. So hat Schalke das zuletzt nicht gespielt. Und er soll natürlich auch ein bisschen diesen Weg dann auf den Platz auch bringen, den Ben Manga und Schalke 04 eingeschlagen haben. Das heißt aber auch, beim Personal könnte sich einiges tun. Jakob Fimpel hat zuletzt zwei Eigengewächse hochgezogen. Taylan Bulut und auch Max Krüger. Und die haben ihre Sache richtig gut gemacht. Würden aber Plätze blockieren für, ich nenne sie jetzt mal, Manga-Spieler Sanchez und Vasin. Also da wird es das erste Mal knifflig. Und welche Entscheidung fällt im Schalker Tor? Justin Hegeren zuletzt dann doch mal mit einigen Wacklern drin. Und Torben Hoffmann wäre bereit, dann ins Tor zu kommen. Den hatte Ben Manga ja im Sommer als die eigentliche Nummer 1 geholt. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Die Länderspielpause wird Kees van Wonderen nutzen mit einem Testspiel in der Schweiz. Und dann geht es in der Liga gegen Hannover. Und da sind wir sehr gespannt, mit welchem Personal.
Ja, spannend, wie Kees van Wonderen dann auf Schalke funktionieren wird. Wir haben noch exklusive Neuigkeiten bekommen zu Silas vom VfB Stuttgart, ausgeliehen momentan nach Belgrad. Ja, aber da gibt es schon weitere Pläne.
Genau, ist ja nach dem Deadline Day zu Roter Stern Belgrad, ja. Hat er sich ausleihen lassen, um da vor allem Champions League zu spielen. Die Gegner, boah, größer geht's kaum. Benfica, Inter, Monaco, Barcelona, Eindhoven und der VfB Stuttgart. Und das sind 8 Spiele in der Champions League, die wollte Silas unbedingt machen. Aber jetzt kommt hinzu, das ist eine Einjahresleihe vom VfB an Roter Stern. Aber er plant schon wieder den Abflug und zwar im Winter. Und auch das Ganze frische Information, denn es gibt eine bislang nicht bekannte Kaufoption. Also er kann raus, wenn ein Verein 10 Millionen Euro circa zahlt im Winter. Die Kohle streicht dann Belgrad ein, nicht der VfB. Also er könnte wechseln. Aber die Stuttgarter haben sich dann für die Folgejahre eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert für ca. 10-15%. Abwarten, weil kein einfaches Konstrukt, denn er darf sich pro Spielzeit nur bei 3 Vereinen registrieren, aber er darf eben nur für 2 Vereine offizielle Spiele machen. Und da für den VfB schon im Supercup gespielt hat, könnte es knifflig werden. Abwarten, aber Silas kann im Winter schon wieder weg.
Am Deadline Day hatten wir auch Roger Wittmann hier im Gespräch, Spielerberater, unter anderem von Erik-Maxim Choupo-Moting. Ich erinnere mich noch an seine Aussagen, jetzt nicht mehr wörtlich, aber er hat gesagt, also Karriereende erstmal kein Thema, warum auch, der ist noch super drauf. Und er entscheidet erst nach dem Deadline Day, wie es für ihn weitergeht, weil er sich das ganze, die ganze Hektik irgendwie nicht antun will und dann gucken, wo sind Plätze frei. So, was ist jetzt? Jetzt sind wir nach dem Deadline Day.
Es gibt aber noch keine finale Entscheidung bei Erik-Maxim Choupo-Moting, nur die, dass er weitermachen will. Also Karriereende kommt für ihn Stand heute. Montag, XXL-Sendung, Transfer-Update noch nicht in Frage. Er hält sich fit, er will weitermachen, er fühlt sich noch imstande, was richtig Interessantes zu unterschreiben und den Verein nochmal richtig zu helfen. Aber er wartet eben auf das richtige Angebot und das kam eben aus seiner Sicht noch nicht. Er hatte Anfragen aus Dubai, aus Brasilien, er hat alle weggeschmettert. Er wartet, bis das richtige Angebot vorliegt und ich bin mir sicher, dass wir ihn nochmal sehen werden, möglicherweise ja sogar nochmal in der Bundesliga.
Andres Iniesta hat es auch noch in die Sendung geschafft. Der wird allerdings den Verein nicht mehr wechseln, sondern der wird seine Karriere beenden mit 40 Jahren. Hat den spanischen Fußball geprägt in der Nationalmannschaft, mindestens genauso wie beim FC Barcelona. Die bloßen Zahlen beeindruckend. Iniesta, der im WM-Finale 2010 das entscheidende Tor erzielte, absolvierte zwischen 2002 und 2018 674 Pflichtspiele für Barca. 9-mal ist er dort Meister geworden, 6-mal die Copa del Rey, 4-mal Champions League, 7-mal Supercopa, 3-mal Europäischer Supercup und FIFA Club WM. Auch noch 3-mal.
Nur 45 Minuten.
Mann. Glückwunsch zu dieser Karriere. Wir machen eine kurze Pause und machen die 60 Minuten noch voll mit der Nachspielzeit. Bis gleich.
Freue ich mich.